Hallo, mein Name ist Martin Kramer. Ich bin freiberuflicher IT-Unternehmensberater. Heute möchte ich Ihnen firmeninterne Podcasts vorstellen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, einen Podcast für Ihre Mitarbeiter zu erstellen? Also nicht als Marketinginstrument für Produktinfos oder für mehr Ad-Traffic auf Ihrer Website, sondern einen internen Podcast als Kommunikationskanal zu Ihren Mitarbeitern. Ich möchte Ihnen nun erklären, warum ein solcher interner Podcast eine lohnende Sache sein kann, wann dies sinnvoll ist und wie man einen solchen Podcast erstellt. Dafür habe ich selbst das Format eines Podcasts gewählt. Ich habe sehr positive Erfahrungen mit einem firmeninternen Podcast gemacht und gerne helfe ich Ihnen dabei, selbst einen solchen zu erstellen. Wenn dies für Sie interessant ist, kontaktieren Sie mich. Meine Website finden Sie unter drmartinkramer.com. Ich buchstabiere dr-martin-kramer.com. Aber nun zum Podcast für Ihre Mitarbeiter. Fangen wir mal mit einem Podcast selbst an. Ein Podcast ist ja nichts anderes als ein abonnierbares Audio- oder Videoformat. Im Internet finden wir heute Podcasts zu allen möglichen Themen. Radiosendungen, Reiseberichte, Business-Themen, Interviews und vieles, vieles mehr. Stephen Dubner, Bestsellerautor, bekannt auch durch Freakonomics, schätzt, dass derzeit etwa 300 bis 350.000 Podcasts produziert werden.
Ein Podcast hat einige interessante Merkmale.
Zumindest, wenn es um einen Audio-Podcast geht. So ein Audio-Podcast enthält nämlich, wenn wir mal von der Titelseite absehen, keine visuellen oder grafischen Elemente. Und das hat Auswirkungen auf die Kosten zur Produktion eines Podcasts. Ich brauche mich nämlich nicht um die Erstellung von grafischen Elementen zu kümmern. Ich benötige kein Videomaterial. Und wenn ich Interviews führe, muss ich mich nicht um das Aussehen meiner Gäste kümmern. Und Sie selbst brauchen sich auch nicht darum zu kümmern. Und glauben Sie mir, das kann schon ein ganz schöner Aufwandstreiber sein. Damit wird ein Podcast zu einem äußerst kosteneffizienten Kommunikationsmedium. Der nächste Punkt ist die Mobilität. Was machen wir denn, wenn wir zur Arbeit fahren? Im Auto läuft doch meistens das Radio. Und wenn ich in der Berliner S- oder U-Bahn unterwegs bin, sehe ich viele, viele Reisende mit Kopfhörern. Und in dieser Zeit könnte man auch Podcasts hören. Ich selbst mache das so. Zum Beispiel höre ich die Podcasts von Tim Ferriss, NPR, Brian Koppelman, Stephen Dubner oder Deutschlandfunk. In den Notizen zu diesem Podcast habe ich Ihnen Links hierzu bereitgestellt. Das Interessante ist nun, dass ein Audiopodcast, wenn er mobil gehört wird, keine Qualitätseinbußen hat. Das heißt, ob ich einen Podcast im Büro, zu Hause, im Auto oder in der S-Bahn höre, ich habe kaum wirklich Unterschiede in der Qualität, in der die Nachricht überbracht wird. Lassen wir uns einen dritten Punkt hinzufügen. Wenn ich einen Podcast im Weg zur oder von der Arbeit höre, kann ich in vielen Fällen eine Tätigkeit durch eine andere ersetzen und füge nicht einfach eine weitere Tätigkeit hinzu. Was meine ich damit? Ich ersetze das Radio- oder Musikhören durch das Hören eines Podcasts. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um einen firmeninternen Podcast geht. Denn zum einen kann man damit die Arbeitszeit de facto verlängern. Denn E-Mails schreiben im Auto oder ERP-Buchungen in der U-Bahn sind nun mal nicht wirklich ideal. Zum anderen fügt man dem Mitarbeiter nicht einen weiteren Kommunikationskanal hinzu. Wir klagen ja heute nicht über zu wenig, sondern eher über zu viel Kommunikation. Und diese drei Eigenschaften machen das Medium Podcast als Kanal für firmeninterne Kommunikation sehr interessant. Also erstens nochmal Kosteneffizienz, zweitens hohe Qualität im mobilen Einsatz und damit verbunden, drittens die Möglichkeit, einen weiteren Kanal zu etablieren, ohne die wahrgenommene Arbeitszeit zu verlängern. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun einen Podcast en Detail vorstellen, den ich bereits erfolgreich implementiert habe. Es ging in der Firma um eine umfassende Umstrukturierung, die viele Teile des Unternehmens betroffen hat. Ich habe dazu Interviews mit den wichtigsten Stakeholdern und Treibern der Initiative geführt und diese in einem Podcast veröffentlicht. Interviews als Kommunikationsmedium haben einige Vorteile. Zunächst, ein Gespräch mit zwei Teilnehmern hat einen ganz anderen Redefluss als ein einer Monolog. Die Dynamik durch zwei Gesprächspartner, die Pausen, allein die Tatsache, dass ich zwei Stimmen habe, macht einen Podcast mit einem Interview oft interessanter als einen reinen Monolog. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die das Zielpublikum wirklich interessiert. Ich habe die Möglichkeit, nachzufragen als Interviewer. Ein Interviewer gibt dem Gast die Möglichkeit, sein Thema authentisch zu artikulieren. Ich bekomme damit eine zusätzliche menschliche, emotionale Komponente, die ich in einem, sagen wir mal beispielsweise Newsletter, nicht habe. Und als Produzent des Podcasts habe ich auch geringere Kosten, denn mein Aufwand beschränkt sich auf die Vorbereitung und die Durchführung des Interviews.
Wie erstelle ich nun einen firmeninternen Podcast?
Erstens die Vorbereitung, dann die Erstellung und zum Schluss die Publikation des Podcasts. Fangen wir mit der Vorbereitung an. Zunächst sollte ich mir Gedanken machen über diesen Podcast. Ich sollte ein Konzept erstellen, mir einen Plan zurechtlegen und mir Fragen beantworten. Fragen stellen und beantworten. Was ist das Ziel? Warum will ich einen solchen Podcast erstellen? Das Thema ist wahrscheinlich klar, die Umstrukturierung, die Transformation des Unternehmens oder ein komplexes Projekt oder Programm. Aber was soll denn dieser Podcast eigentlich erreichen und warum habe ich dieses Format denn gewählt? Damit zusammenhängt wahrscheinlich auch, wen soll ich erreichen? Wer ist also mein Zielpublikum? Und wo wird der Podcast verfügbar sein? Und auch wie häufig wird er denn publiziert? Also jede Woche oder alle 2 Wochen, einmal im Quartal vielleicht. Ich hatte am Anfang auch erwähnt, dass Interviews sicherlich sinnvoll sind. Wer führt dann die Interviews durch? Und wer wären meine Interviewgäste? Also vielleicht schreibe ich mir schon mal ein halbes Dutzend bis Dutzend potenzielle Interviewgäste auf und lade die dann ein. Das nächste ist, ich sollte mir Gedanken machen, wie ich meinen Podcast aufbaue. Ich würde da einen modularen Aufbau empfehlen, denn ein Podcast ist ja ein abonnierbares Audioformat. Das heißt, ich habe mehrere Episoden und um den Aufwand geringer zu halten, würde ich empfehlen, Teile wiederzuverwenden. Das erste Teil, was ich empfehlen würde, wäre ein Intro mit Hooks und Musik, die zum Thema passen und Interesse herstellen sollen. Und in diesem Intro erkläre ich auch kurz, worum es in dem Podcast eigentlich geht. Und das kann ich immer wieder verwenden. Bei einem internen Podcast brauche ich mir oftmals keine Gedanken über Werbung zu machen. Die benötige ich dann nicht. Das heißt, ich kann direkt mit einem Intro starten und muss nicht vorher Werbung einblenden. Der nächste Teil wäre dann die Vorstellung des Gastes und ein Teaser auf den Inhalt. Offensichtlich muss ich das nach dem Interview aufnehmen, denn ich muss wissen, worum es in dem Interview eigentlich geht. Und in diesem kurzen Vorstellung des Gastes und des Inhaltes versuche ich auch wieder, den Zuhörer zu binden und ihn das Interview vorzustellen und ihn zu ermuntern, weiter dem Interview zu folgen. Das wäre der nächste Teil dann, das eigentliche Interview. Optional schließt sich dann nach dem Interview einen weiteren Bereich, an den würde ich Call to Action nennen. Darum geht es um die Aufnahme eines Themas aus dem Interview und die Zuhörerschaft dann anzuregen, bestimmt Aktionen auszuführen oder sich mit dem Interviewthema nochmal zu beschäftigen. Und zum Schluss habe ich wieder ein wiederverwendbares Element, das ist das Outro. Da nehme ich die Musik nochmal auf, gibt eine Aufforderung mir oder dem Interviewgast Feedback zu geben, auch wie ich das Feedback geben kann und versuche möglichst einen positiven Ausgang herzustellen, sodass man aus diesem Podcast vielleicht ermuntert herausgeht und wiederhole zum Beispiel meine Vision oder Mission für das Projekt oder das Programm. Gut, damit komme ich eigentlich auch schon zur Technik, über die muss ich mir Gedanken machen, wenn ich einen Podcast erstellen möchte. Und bevor es losgeht, muss ich die einkaufen, muss mich damit vertraut machen, muss die testen, muss sehen, ob das Ganze so funktioniert. Ich werde im Folgenden ein funktionierendes Setup vorstellen, das ich selber benutze. Das Ganze stelle ich auch nochmal mit den Links auf meiner Website zusammen. Man kann natürlich viele, viele andere mögliche Setups benutzen. Da geht es allerdings darum, die zu testen. Gästen. Ich selber habe auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht und auch Setups gefunden, die nicht so gut zueinander gepasst haben. Zum Beispiel ein bestimmtes Mikrofon mit einem Aufnahmegerät, das stelle ich dann gleich nochmal vor. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Wenn Sie das machen, bitte dann vielleicht ins Geschäft gehen, dort die Sachen Mikrofon, Aufnahmegerät im Zusammenspiel testen, oder Sie müssen es halt vielleicht dann auch mal zurückschicken und ein anderes Setup sich aufbauen.
Erstellung des Podcasts.
Gut, fangen wir dann mit etwas an, wenn es um den Podcast geht, was vielleicht nicht sofort klar wäre, das ist der Raum. Warum ist der Raum wichtig? Denn Räume haben gewisse Klangeigenschaften. Ich möchte in so einem Podcast so ein Klangerlebnis haben, wie Sie es vielleicht aus dem Radio kennen, und nicht etwas, wie ich es vielleicht von einer Schallplattenaufnahme oder einem Konzert oder etwas zum Beispiel aus einer Kirche oder aus einem großen Saal herkenne. Solche Räume haben eine ganze Menge an Hallanteil. Das mag sich schön anhören, dieser Hall. Aber für einen Podcast ist es doch eher wichtig, einen direkten, knackigen Sound oder Klang ohne einen Hallanteil zu bekommen. Wie bekomme ich den? Ich muss einen Raum aussuchen, der möglichst viel vom Klang wegschluckt. Das kann man zum Beispiel durch Teppichböden erreichen oder Regalwände mit vielen Büchern drin. Die schaue ich beispielsweise gerade an oder spreche dagegen. Diese nehmen den Schall auf und werfen ihn nicht direkt zurück. Das Gegenteil wären beispielsweise glatte Wände oder Glasfronten. Das kennen Sie auch schon, wenn Sie selber in solchen Räumen waren. Die Akustik ist dort ein bisschen schwieriger, weil der Klang dann oder der Schall zurückgeworfen wird und es einen Halleindruck bekommt. Nun werde ich mein Raum, wenn ich einen firmeninternen Podcast erstelle, nicht unbedingt umbauen können zu einem Aufnahmestudio und die Wände mit Teppichen behängen können. Es geht also dann darum, einfach mal unterschiedliche Räume auszuprobieren und darauf zu achten, dass dort nicht zu viele glatte Fronten oder Glasfronten oder glatte Wände vorherrschen und eher Möglichkeiten wie Teppichböden oder beispielsweise Bücherschränke zu finden sind. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, das ist das Mikrofon. Mit dem Mikrofon nehme ich mein Interview auf oder auch den Podcast selber. Es gibt ganz unterschiedliche Mikrofontypen. Und für einen Podcast sind eigentlich zwei interessant. Das eine ist das dynamische Mikrofon, das andere ist das Kondensatormikrofon. Und beide sind relevant für die Erstellung eines Podcasts. Das Kondensatormikrofon, kann man vielleicht ganz generell sagen, hat qualitativ hochwertigere Klangeigenschaften und Möglichkeiten, ist aber auch sehr, sehr viel empfindlicher im Handling wie auch in der Aufnahme eines Podcasts. Kondensatormikrofone werden oft im Studio verwendet. Sie haben vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wenn jemand gegen so ein aufgehängtes Mikrofon, das in so einer Spinne, so heißt das, drin steckt, relativ groß und vielleicht noch so ein Popfilter davor. Das sind meistens Großmembran-Kondensatormikrofone, die unglaublich filigrane Eigenschaften des Gesangs oder der Sprache aufnehmen können. Die sind allerdings natürlich auch in einem Raum eingebaut, der die Außenwelt abschirmt, der hochwertige Klangeigenschaften hat, und das Mikrofon ist meistens dort auch fest verbaut, also man muss es nicht hin und hernehmen. Deshalb empfehle ich eher für einen Podcast dynamische Mikrofone. Die sind ein bisschen anders. Die sind sehr viel robuster. Das Mikrofon, was ich in der Hand halte, wird üblicherweise auf der Bühne in Rockbands zum Beispiel verwendet. Das kann sehr viel mehr ertragen. Das kann ich also mobil in meinem Rucksack mitnehmen, muss mir keine Gedanken machen, dass ich das empfindliche Mikrofon zerstöre. Es ist auch unempfindlicher. Und damit nehme ich auch weniger Raumgeräusche oder Umgebungsgeräusche mit auf. Und das möchte ich ja durchaus nicht, sondern ich möchte eigentlich nur meinen Interviewgast und meinen eigenen Podcast mit aufnehmen. Deshalb eine Empfehlung von mir, ein Mikrofon Shure SM58 heißt das, ein klassisches Gesangsbühnenmikrofon, sehr gut für Sprache und Gesang geeignet, hat eine sogenannte Nierenklangeigenschaft, das heißt, es nimmt nur von vorne auf und nicht von der Seite und von hinten, und damit werden die Nebengeräusche auch weniger aufgenommen als bei anderen Eigenschaften. Und damit kommen wir zum nächsten Teil dieser Aufnahmekette. Das ist das Aufnahmegerät. Ich empfehle da ein mobiles Aufnahmegerät. Man kann durchaus auch einen Rechner nehmen, einen Computer, einen PC oder Mac. Bei einem mobilen Aufnahmegerät habe ich das Vorteil, dass ich dort sehr gut eingebaute Mikrofonvorverstärker habe, die ich nicht so im Rechner, im PC oder Mac eingebaut habe. Das heißt, wenn ich ein Mikrofon direkt an einen Rechner anschließen muss, dann brauche ich ein besonderes Mikrofon, was einen USB-Anschluss hat. Auf meiner Website gebe ich auch dort Empfehlungen, welches so ein Mikrofon sein könnte. Ich selber habe mit meinem Setup ein mobiles Aufnahmegerät. Das ist das Zoom H6, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. H6 steht jetzt dafür, dass man 6 unterschiedliche Mikrofone gleichzeitig aufnehmen kann. In den meisten Fällen benötige ich das eher nicht, sondern eher 2 oder 3. Deswegen wird eventuell das auch das Zoom H4 in Frage kommen. Ich habe selber mal Erfahrung mit einem anderen Aufnahmegerät gemacht, das Tascam DR40. Prinzipiell sehr gutes Aufnahmegerät. Allerdings funktioniert das nicht sehr gut mit den dynamischen Mikrofonen, beispielsweise meines Shure SM58. Das Problem liegt dabei, dass der Eingangspegel, der Pegel, der also vom Mikrofon kommt, nicht so hoch ist und vom Aufnahmegerät sehr verstärkt werden muss. Und da sind einfach die Zoom H6 oder H4 Eingangsvorverstärker sehr viel empfindlicher und besser als das Tascam-Gerät. Das hat sich so geäußert, dass ich mit dem Tascam sehr viel Rauschen hatte, und nachdem ich dann das Aufnahmegerät ausgetauscht habe, war das Rauschen einfach kein Thema mehr. Nun kann man Rauschen hinterher in der Nachbearbeitung auch wieder rausfiltern, aber das ist relativ aufwendig und es macht sehr viel Sinn, vom Anfang her eine gute Klangqualität zu haben und nicht erst hinterher in der Post-Production zu versuchen, diese Rauschanteile wieder rauszunehmen oder rauszufiltern. Gut, damit bleibt noch das Teil dort zwischen, nämlich wie kommt der Eingang vom Mikrofon zum Aufnahmegerät. Dafür habe ich sogenannte XLR-Kabel. Die sind bei mir 1,5 oder 2 Meter lang. Das ist vollkommen ausreichend. Das Aufnahmegerät liegt direkt vor mir. Beim Zoom H6 kann ich das auch wunderbar direkt vor mir auspegeln. Und so bin ich dann mobil unterwegs. Das passt in meinen Rucksack rein oder in eine kleinere Tasche. Das nächste ist in der Aufnahmesituation aufwendig, und das ist der Kopfhörer. Ich benötige einen Kopfhörer, um gleichzeitig die Aufnahme während des Gespräches abzuhören, um einen Eindruck davon zu gewinnen, ist der Signalpegel richtig ausgepegelt, halte ich das Mikrofon richtig, hält mein Interviewgast das Mikrofon richtig. ich würde generell empfehlen, meinem Interviewgast oder Gästen auch einen Kopfhörer aufzusetzen. Damit haben sie selber die Möglichkeit, sich zu hören, was sehr sinnvoll ist, denn die Position, in der man das Mikrofon vor den Mund hält, ist durchaus entscheidend. Und wenn man das Mikrofon weiter weghält, verändert sich der Klang. Und ich kann das hinterher nachregeln, aber ich bekomme immer mehr Raumanteile in den Klang rein, wenn ich das Mikrofon weiter vom Mund entfernt halte. Und wenn mein Interviewgast selber einen Kopfhörer auf hat, dann merkt er das sehr schnell, wenn er sein Mikrofon weiter entfernt hält. Von daher meine Lernerfahrung immer, mehrere Kopfhörer mitnehmen und jedem Interviewgast auch einen Kopfhörer zur Verfügung stellen. Nun hat das Aufnahmegerät üblicherweise nur einen Kopfhörerausgang. Was ich also noch brauche, ist ein Splitter, den ich in das Aufnahmegerät einstecke und dann mehrere Kopfhörer anschließen kann. Gut, das war die grundlegende Technik, die ich benötige. Eins habe ich noch vergessen. Ich würde empfehlen, für das Mikrofon noch einen sogenannten Popfilter auf das Mikrofon aufzustecken. Das ist so ein Schaumstoffelement, was auf das Mikrofon aufgesteckt wird. Das verhindert, dass sogenannte Poplaute, also ein P, das man in der Sprache verwendet, sich negativ auf die Aufnahme auswirkt. Da wird also zu viel Luft auf den Mikrofonkopf geschickt und dieses Schaumstoffelement verhindert das und eliminiert schon mal ein mögliches Problem bei der Aufnahme. Das ist relativ günstig und die tausche ich auch ab und zu aus, weil das Mikrofon ja durchaus sehr nah am Mund gehalten wird. Das ist auch noch ein Tipp. Man übt also, bevor man das Interview startet, durchaus, wie man das Mikrofon hält. Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Wie führe ich das Interview durch? Ich selber habe mir eine Checkliste erstellt. Was muss ich alles dabei haben? Also Aufnahmegerät, Kabel, Mikrofon, die Kabel. Am besten auch neue Batterien. Ich lege jedes Mal neue Batterien ein, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem das Aufnahmegerät anzeigt, dass gerade die Batteriezeit zu Ende geht. Die Batterien verwende ich nachher für andere Dinge, aber jedes Mal, wenn ich ein Interview führe, kommen neue Batterien in das Aufnahmegerät. Das nächste, was ich auf meiner Checkliste habe, ist, dass ich ein Bild vom Interviewenden, also meinem Gast, mache. Durchaus auch mit dem Kopfhörer auf und dem Mikrofon in der Hand. Das kann man später verwenden, wenn man die Episode vorstellt. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich habe mir auch ein Bitte-nicht-stören-Schild gemacht. Das hänge ich dann vor das Büro oder vor den Meetingraum, in dem ich das Interview führe. Und danach steht auf dieser Checkliste also ein Briefing mit dem Interviewgast durchzuführen. Dazu setzen wir den Kopfhörer auf, nehmen das Mikrofon in die Hand, hören uns erstmal selber, probieren unterschiedliche Positionen mit dem Mikrofon aus, wo es gehalten wird. Und ich brauche das dann als Soundingenieur, um die Aussteuerung am Aufnahmegerät durchzuführen. Außerdem gibt mir das auch ein bisschen Zeit, diese besondere Aufnahmesituation für den Gast erträglicher zu machen, eine Aufregung, die am Anfang da ist, vielleicht wegzunehmen. Führe dann ein bisschen Smalltalk durch oder frage beispielsweise, was haben Sie oder was hast du heute Morgen gefrühstückt? Wie bist du hergekommen? Was hast du heute Morgen schon erlebt? Um das für die Aussteuerung zu benutzen, um auch erstmal sich in dieser Situation zurechtzufinden. Danach drücke ich dann einfach die Aufnahmetaste und dann kann es losgehen. Persönlich habe ich mir angewöhnt, die erste Interviewfrage immer vom Blatt abzulesen. Ich habe, das steht auch auf meiner Checkliste, mir eine Fragenliste vorbereitet, die ich vor mir liegen habe. Denn eventuell habe ich auch eine gewisse Aufregung. Ich mag Präsidenten, Vizepräsidenten vor mir haben, mit denen ich auch nicht jeden Tag kommuniziere. Also lese ich als erstes die erste Frage ab. Ich mache vorher eine gewisse Pause, die brauche ich, um später die Teile zusammenschneiden zu können. Und danach entwickelt sich aber die Interviewsituation und ich versuche in der dann auf die Themen einzugehen oder Dinge aus meiner Sicht darzustellen, zu paraphrasieren und gehe dann auch auf bestimmte Themen, die aufgebracht werden, ein, sodass ich die Fragen eigentlich nicht mehr so häufig benötige und die eher so als Backup vor mir liegen habe. Dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema und das ist Interviewtechniken. Auch darüber sollte ich mir im Vorfeld mal Gedanken machen. Wie möchte ich an so eine Interviewsituation eigentlich hereingehen? Ich selber empfand zwei Podcasts, die ich von Tim Ferriss gehört habe mit Cal Fussman, da unglaublich eindrucksvoll, was Interviewtechniken angeht. Auch die werde ich auf der Website verlinken. Man kann daraus vielleicht lernen, um es einfach zu machen, dass wir ja in einem solchen firmeninternen Podcast nicht investigativen Journalismus betreiben, also nicht versuchen, aus unserem Gast etwas herauszukitzeln und zu sagen, aha, jetzt habe ich dich bekommen hier, du hast etwas gesagt, was du nicht vielleicht hättest sagen sollen, ich habe etwas herausbekommen, dieser Gotcha-Element, sondern ich möchte eher eine vertrauensvolle Umgebung aufbauen und die Möglichkeit geben, sich als Interviewgast vorzustellen und sein Thema authentisch herüberzubringen. Deshalb wähle ich eher Fragetechniken, die ein gewisses Vertrauensverhältnis vermitteln und gebe meinem Interviewgast auch die Möglichkeit, und das erkläre ich ihm auch vorher, den fertigen Podcast zu hören und sein Feedback zu geben oder zu sagen, er möchte bestimmte Teile rausschneiden. Und was letztendlich dazu führt, dass die Interviewgäste durchaus offener in das Interview reingehen, weil sie wissen, sie haben hinter die Möglichkeit, was rauszuschneiden. Eine gewisse Angst vor Situation geht heraus und ich als Interviewer versuche auch gar nicht erst an bestimmte heikle Themen ranzugehen, sondern führe langsam dorthin und gebe meinem Interviewgast selber die Möglichkeit, diese vorzustellen. Gut, sagen wir mal, das Interview ist geführt. Ich habe die einzelnen klanglichen Audioelemente im Kasten. Jetzt geht es darum, den Podcast zu schneiden und aufzubereiten. Dazu kann ich unterschiedliche Bearbeitungssoftware verwenden. Das einfachste ist vielleicht vom Mac bekannte GarageBand. Oder aus dem PC-Bereich gibt es aber für den Mac ein Open-Source-Tool, das heißt Audacity. Ich selber habe ein eigenes Aufnahmestudio für Musik und verwende dort Ableton Live. Mein Bruder selber ist Musikproduzent und verwendet Ableton Live für Nummer 1 Hits, die wir in Deutschland hatten. Das ist also ein sehr potentes Werkzeug, was aber durchaus auch einfach zu verwenden ist und es gibt es auch in einfacheren Versionen zu kaufen. Im Folgenden werde ich mal vorstellen, wie ich in Ableton Live den Bearbeitungsprozess durchführe. Das lässt sich aber grundsätzlich auch in den anderen Software-Tools so bewerkstelligen. Gut, zunächst habe ich die Spuren aufgenommen. Mit meinem Aufnahmegerät kann ich Stereospuren beispielsweise erzeugen. Auf der einen Spur ist meine Fragen zu hören, auf der anderen Spur habe ich die Antworten oder Beiträge meines Interviewgastes. Einfacherweise belasse ich die als Stereospuren und importiere sie dann in Ableton. In Ableton teile ich sie dann aber wieder auf in zwei unterschiedliche Kanäle, die ich einzeln bearbeite. Denn die einzelnen Kanäle haben unterschiedliche Eigenschaften. Von der Lautstärke her sehen, vom Klang her, und die möchte ich einzeln bearbeiten können. Es folgen dann unterschiedliche Schritte, durch die diese Spuren dann durchlaufen. Das erste, was ich tue, ist den Klang zu bereinigen, also Dinge abzuschneiden. Dazu verwende ich sogenannte EQs. Das kennen Sie, das ist die Verstärkung von Höhen, Mitten und Tiefen. Mein erster EQ geht darum, zum Beispiel Bassanteile, die keinen Mehrwert bringen, alles, was unter 100 Hertz ist, hat für mein Interview keine Relevanz, die schneide ich dann also ab. Genauso schneide ich obere Bereiche ab, die ich einfach nicht benötige. Eventuell benötige ich ein weiteres Tool, das nennt man De-Esser. Wenn also zu viele S-Laute zu scharf gesprochen werden, dann kann ich die mit so einem sogenannten De-Esser herausnehmen, oder vielleicht habe ich neben einer Klimaanlage gesessen und habe dieses Brummen einer Klimaanlage oder einer Heizung auf der Audiospur, dann versuche ich auch das rauszunehmen. Das wäre auch ein Tipp, wenn Sie in einem Büro sitzen, in dem eine Klimaanlage läuft, dann schalten Sie die Klimaanlage für die Dauer des Interviews einfach ab. Dann brauchen Sie später auch nicht einen Dehammer zu verwenden, um dieses Rauschen oder Brummen wieder herauszunehmen. Eventuell erhöhe ich auch noch so Bereiche vielleicht um 5 Kilohertz. Das kommt so ein bisschen drauf an, um die Sprache ein bisschen präsenter zu machen. Wenn ich das getan habe, kommt der nächste Schritt. Dieses Audiosignal läuft durch einen oder mehrere Kompressoren. Kompressoren sind vielleicht nicht so bekannt, sind aber enorm wichtig, um einen klaren, lauten, präsenten Klang herzustellen. Man kommt heutzutage in der Musik oder auch im Radio nicht ohne Kompressoren aus. Wie funktioniert so ein Kompressor? Nun, zunächst, und das ist vielleicht ein bisschen das Paradoxe, ein Kompressor macht zunächst den Klang über einer gewissen Lautstärke, Threshold genannt, leiser in einem Verhältnis, ich verwende üblicherweise 1:4. Der Threshold ist abhängig von dem Eingangslautstärke, vielleicht so etwas um -12 dB, so ein üblicher Wert, den ich verwende. Und wenn ich dieses Signal in diesen lauten Spitzen leiser mache, habe ich die Möglichkeit, das Gesamtsignal dann wieder etwas lauter zu machen. Und damit komprimiere ich also die Dynamik, also das Verhältnis von laut zu leise meines Signals, und kann damit insgesamt das Signal präsenter und lauter gestalten. Und damit, wenn ich mir das so überlege, werde ich natürlich auch die leiseren Signale verstärken. Und das ist wichtig, wenn es nochmal um die Mikrofone geht. Ich benötige auf jeden Fall diese Kompressoren, um ein kompaktes Audiosignal zu gewinnen. Aber wenn ich Kompressoren verwende, verstärke ich auch die Raumgeräusche oder Nebengeräusche. Die werden dann lauter. Und von daher möchte ich eventuell nicht das Beste aller Mikrofone von der Klangcharakteristik nehmen, also so ein Großmembran-Kondensatormikrofon, sondern eher ein dynamisches Mikrofon, was von vornherein die Nebengeräusche ausblendet. Deswegen auch der Grund, so ein Shure SM58 als Gesangsmikrofon zu verwenden. Dieser Kompressor hat dann die Laut- und Leise-Komponenten eliminiert oder das ganze Signal komprimiert. Und was ich dann tun werde, ist, diese Spuren wieder zusammenzuführen. Ich nehme dann auch den linken und rechten Anteil, also das Stereo-Signal, wieder weg und führe die vollkommen in die Mitte zusammen. Eventuell eine ganz Kleinigkeit, den Interview-Gast und den Interviewer nach links oder nach rechts, aber das nur zu einem minimalen Teil. Eigentlich können die in der Mitte sitzen. Mitte sitzen heißt also ganz genau mittig wiedergegeben werden. Meine Erfahrung ist es, dass ich durchaus mit Stereosignalen arbeite als Podcast, aber den Musikanteil oder den Anteil von Audiosignalen, die ich aufgenommen habe oder als Effektsignale verwende, den im Stereoformat lasse, aber das eigentliche Interview fast monokompatibel in der Mitte belasse. Als nächstes führe ich also dann diese Spuren nochmal zusammen, verwende einen weiteren Kompressor, Ableton wird der Glue-Kompressor genannt. Der führt also diese beiden Spuren nochmal zusammen und durch die Kompression wird das ganze Signal nochmal kompakter gemacht und zusammengefügt. Zum Schluss kommt eventuell noch ein Enhancer drauf, der meine Sprache noch ein bisschen prägnanter macht. Und noch ein Limiter, der bewirkt, dass die wirklichen ganz lauten Spitzen auch nochmal abgeschnitten werden. Generell würde ich sagen, gehe ich mit diesen ganzen Komponenten sehr, sehr vorsichtig um. Also ich setze die sehr, sehr behutsam ein, sodass der einzelne Kompressor oder einzelne EQ, DSer, die Hammerschritt oftmals kaum wahrnehmbar ist, aber die Summe dieser ganzen Komponenten doch zu einem viel besseren Klangergebnis führen, wenn diese ganzen Teile zusammengeführt werden. Ich exportiere dann diese Datei als AIF und gehe dann nochmal in Audacity rein und wandle die dann in MP3 um.
Publikation des Podcasts.
Einen normalen, das heißt öffentlich zugänglichen Podcast kann ich auf unterschiedliche Weise publizieren. Beispielsweise könnte ich mit Hilfe von WordPress einen sogenannten RSS-Feed erzeugen und diesen an den iTunes veröffentlichen. Hierzu gibt es reichlich Infos im Netz. Ich füge Ihnen einen Link für iTunes auf meiner Podcast-Seite hinzu. Für einen firmeninternen Podcast werden Sie sicherlich einen anderen Weg wählen. Denn die Firmen interner sollen ja nicht frei verfügbar für jedermann abrufbar im Internet liegen. Dafür würde sich ein internes Tool wie zum Beispiel eine Social Media, Social Business Plattform empfehlen oder ein internes Blogforum. Um Ihnen ein paar Beispiele zu geben, es gibt Tools von Salesforce, das heißt Chatter, oder von Microsoft Yammer oder vielleicht auch Microsoft SharePoint. SAP bietet Jam an oder Alfresco wäre so ein Tool, mit dem Mitarbeiter kommunizieren können, ähnlich wie sie es vielleicht im Privaten über Facebook und Twitter bereits tun. Ich würde Ihnen empfehlen, für diesen Podcast, diesen firmeninternen Podcast, zusätzlichen Wert anzubieten, nämlich pro Podcast-Episode eine Seite oder einen Blogartikel mit weiteren Informationen und Links zu Themen, die im Podcast behandelt werden. Auch ein Inhaltsverzeichnis hilft den potenziellen Zuhörern, wobei das Inhaltsverzeichnis ein etwas anderes Format hat. Ich würde beispielsweise Themen, die dort vorkommen, nicht als Aussagen, sondern eher als Fragen oder Teaser formulieren. Warum? Ich möchte nämlich, dass letztendlich der Podcast gehört wird und nicht nur die wichtigsten Aussagen aus dem Inhaltsverzeichnis mitgenommen werden. Wie wird so ein Beispiel aussehen? Nehmen wir mal an, die Aussage ist, das Management beabsichtigt, 10 Millionen Euro für die Etablierung der neuen Produktfamilie Alpha zu investieren. Dann würde ich den Teaser oder die Frage so formulieren: Was sind die Pläne des Managements für die Produktfamilie Alpha? Damit erzeuge ich ein Interesse für den Podcast und gebe nicht direkt die ganzen Informationen mit. Und anstatt einer Seiteneingabe, ich habe ja keine Seiteneingabe, empfiehlt sich, den Zeitpunkt im Podcast anzugeben, an dem das Thema dann behandelt wird. Jetzt haben Sie einen ersten Eindruck gewonnen, wie man einen firmeninternen Podcast erstellen kann. Meine Erfahrungen mit diesem Format sind sehr positiv. Genauso das Feedback, was ich hierzu erhalten habe. Ich möchte Sie gerne ermutigen, sich mit dem Thema Erstellung eines internen Podcasts zu beschäftigen. Es ist ein sehr kosteneffizientes Format, mit dem man Mitarbeiter authentisch Informationen mitgeben kann, insbesondere wenn sie an die mobile Nutzung von Podcasts denken. Wenn das für Sie interessant ist, wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie mich oder geben mir Feedback. Sie finden mich unter drmartinkramer.com. Das ist dr-martin-kramer.com. Bis zum nächsten Mal.